Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem wahnsinnig besonderen Gast, dem David Becking des deutschen Internets. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier.
Moin Erik. Danke, dass ich mal wieder zum zweiten Mal, glaube ich, hier sein darf.
Ne? Ja, total verrückt. Ja. Die muss man überhaupt nicht vorstellen. Du bist nicht nur der Posterboy des deutschen Internets, sondern bist ein wahnsinnig umtriebiger, im positiven Sinne des Wortes, umtriebiger Unternehmer, ein Kopfdenker und auch Analyst, wie wir jetzt gleich hören werden, aber vor allen Dingen jetzt auch ein Autor über das deutsche Internet. Dein Buch erscheint am 30. August, also praktisch heute mit der Erstveröffentlichung dieses Podcasts. Es heißt Digital Unplugged und ich finde, das ist ein super Buch mit einer ganz überraschenden Zielgruppe. Aber erzähl mal selbst, was hat dich dazu getrieben, so ein Buch zu schreiben?
Also erstmal muss man vielleicht sagen, ich schreiben und jetzt so journalistisch oder inhaltlich arbeiten ist bei mir schon ganz lange angelegt. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so ein bisschen Branchenprominenz, jetzt fange ich mal einfach einmal an durchzudrehen. Sondern ich habe irgendwie schon eine Schülerzeitung gemacht, Redaktion gemacht, lokale Redaktion, Radio, also immer journalistisch. Habe mich sogar mal für ein Literaturinstitut beworben in Deutschland, Journalistenschulen, all sowas. Deswegen, das Schreiben mache ich jetzt nicht erst seit gestern immer mal wieder. Mhm. Und dann kam halt jetzt ein Verlag auf die Idee, dass ich das vielleicht so ein Buch machen könnte. Das ist dann eine Mischung aus natürlich Eitelkeit, wirtschaftliche Interessen gab es da wenige direkt, weil damit ist unmittelbar eigentlich nicht zu verdienen, sondern es ist halt dann so, dass natürlich ich auch ein bisschen das mache in der Hoffnung, es zahlt auf das Gesamt-OMR-Projekt ein und der eine oder andere liest und kannte OMR noch nicht und kommt mal zum Festival oder hört einen Podcast oder hinterlässt bei uns ein Review und es gibt der Marke mehr Transparenz oder mehr Relevanz vielleicht. Weil halt das Buch halt auch in Buchhandel geht und damit nochmal ganz andere Leute erreicht, als wir vielleicht mit OMR sonst erreichen.
Okay, also wir können ausschließen Eitelkeit, wir können ausschließen rein wirtschaftliche Interessen, sondern eher Branding, Content. Also du bist ja, habe ich in der Vorstellung ganz vergessen, du bist natürlich auch ein super erfolgreicher Podcaster auf mehreren Schienen und auch unternehmerisch im Podcast-Bereich engagiert. Bist du jetzt so eine Art Frank Thelen 2.0?
Nein, also
Entschuldigung, das müssen wir rausstellen,
Nein, ich habe großen Respekt vor dem, also man muss ja wirklich sagen, Frank Thelen hat die Entscheidung getroffen, eine sehr öffentliche Person zu sein und mit Reichweite zu arbeiten und Reichweite aufzubauen, seine Position, in die er da vor ein paar Jahren reingerutscht ist, zu nutzen. Und das macht er nun wirklich richtig gut.
Also
hat er
richtig. Entschuldigung, das war doof von mir. Lass uns nicht über Frank Thelen reden.
Aber ja, insofern, ich hätte gerne seine Reichweite.
Okay, die Reichweite, da hört man wieder auch so den Medienmensch aus dir raus.
Ja, ja.
Ich hätte gerne seine Reichweite. Cool, lass uns über das Buch sprechen. Also Beweggründe habe ich, glaube ich, verstanden, kommen wir gleich nochmal drauf. Wer ist die Zielgruppe für dieses Buch?
Also wir haben tatsächlich im Team, ich habe das ja mit einem Lektor und auch einer Kollegin gemacht, die mir bei der Strukturierung und vor allen Kapiteln geholfen hat, haben wir immer darüber nachgedacht, okay, eigentlich so ein Zahnarzt. Und zwar deswegen, weil halt Zahnärzte jetzt nicht Brancheninsider sind, aber gleichzeitig häufig schlau, auch wohlhabend, irgendwie Interesse haben, wie das so funktioniert mit Business, wo man Geld anlegen kann, so ein bisschen drauf gucken von außen. Und vielleicht auch Buchkäufer so. Und so hatten wir das immer so als Persona. Es ist jetzt nicht derjenige, der jetzt seit 10 Jahren Tech-Firmen war. Also du wärst jetzt sozusagen vielleicht deswegen die Zielgruppe, weil wir uns kennen und sagst, okay, was hat er da gemacht? Und mal ist ganz witzig mal so, aber eigentlich kennst du die meisten Themen, weil die bei OMR schon mal gespielt wurden. Aber ich will, die Idee ist schon breit zu gehen. Das soll wirklich breit, am Ende ist mein Traum natürlich Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, super. Das wird dir, also ich bin da sehr optimistisch, dass dir das gelingen wird. Insbesondere, weil du uns ja versprochen hast, dass du 3 Exemplare, handsignierte Exemplare für unsere Podcast-Hörer hier
kann ich gerne machen, ne?
Verlost. Also alle, die jetzt hier unter den sozialen Medien einen kurzen Kommentar schreiben, haben die Chance, eins der
signierten. Absolut. Du musst dich um den Versand kümmern, dann machen wir das.
Ich mach das so mit dem Versand, gib noch einen Blumenstrauß dazu.
Wollte ich gerade sagen, den Versand kennst du ja auch. Sehr gut.
Ja, sehr gut. Also ich bin gespannt. Du hast mir netterweise eins schon mal vorab zur Verfügung gestellt. Ich werde das mal bei meinen Eltern testen. Die sind zwar keine Zahnärzte, aber ich glaube, es ist eine Marktlücke. Ich habe so beim Durchlesen gedacht, so ein bisschen wie solche Vergleiche hinken immer, aber irgendwie ist mir Sascha Lobo im Kopf gekommen und einige seiner Bücher, ohne den gesellschaftskritischen Teil, also ohne den Brecht-Lobo-Teil, aber vieles, was nicht nur die Phänomene, sondern auch das, was für unseren Alltag irgendwie bedeutet, relativ prägnant rausgegriffen und auch ohne jetzt nerdige Vorkenntnisse, finde ich gut verständlich.
Also das ist schon, also das ist natürlich ein Lob. Also Sascha Lobo ist für mich auch jemand, wo ich großen Respekt und in der Tat, ich habe gegen den Willen fast schon des Verlags nicht deutlich Positionen bezogen. Also ein Verlag wünscht sich einmal, das macht das halt besser, hey, klare Meinung, Position beziehen, dann kommt das auch in den Talkshows besser an, dann haben wir eine These und so. Ja. Aber ich bin halt nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie Thesen raushaut, der auch so starke Meinung überhaupt hat. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß darüber zu wenig. Und ich biete wirklich mehr Anekdoten, mehr Geschichten, mehr Beschreibung und wenig Meinung. Aber es war in der Tat auch immer eine Frage, kannst du dich da mal positionieren, das ist doch richtig scheiße, das ist doch richtig toll. Und ich bin da meistens eher ein bisschen zurückhaltender. Einfach, aber nicht jetzt bewusst, sondern eher als Typ.
Ich finde, du hast schon irgendwie auch klare Meinung. Das, finde ich, sieht man jedes Mal, wenn du den State of German Internet irgendwie positionierst. Aber das ist natürlich ein anderes Fachpublikum. Aber da werden wir gleich drauf zu sprechen.
Auch aber keine politische. Dann ist es eher wirklich so eine fachliche, dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Das glaube ich, dafür habe ich eine Meinung. Aber jetzt nicht irgendwie, soziale Netzwerke müssten verboten werden. Oder keine Ahnung, wir müssen jetzt alle Datenschutz hochfahren oder runterfahren. Ja. Da bin ich zurückhaltender.
Ja, stimmt. Du stellst keine Regulierungsthesen auf.
Ja.
Selten. Okay, verstehe ich. Was mich nochmal wahnsinnig interessiert, und da bist du, glaube ich, sehr transparent, wie ist eigentlich das Game, so ein Buch zu schreiben? Also wirtschaftlich, aber vor allen Dingen, du sagst Ziel, Spiegel-Bestsellerliste. Wie macht man das? Wie kommst du dahin?
Also Spiegel-Bestsellerliste aktuell Woche, also es ist jetzt immer von Woche zu Woche unterschiedlich, aber in der letzten Woche hätte man, um in dem Bereich, wo ich bin, Hardcover-Sachbuch auf die Top 20 zu kommen. Das sieht man dann im Spiegel tatsächlich, diese Top 20, bräuchte ich über 2000 Verkäufe in der Woche oder halt in der ersten Woche zählt der Vorverkauf mit dazu. Das ist also insofern die beste Chance eigentlich, weil du dann halt alle
Effekte... Der aufkumulierte Vorverkauf.
Genau, dann hätte ich jetzt die Frau Göpel mit ihrem Buch verdrängt, die ja schon seit 2 Jahren in den Charts ist, aber jetzt halt nur noch, glaube ich, letzte Woche 1000 irgendwas verkauft hat. So, ganz vorne ist aktuell Harpe Kerkeling, der verkauft in der Woche 40.000. Zumindest in der letzten oder in der letztlaufenden. Das werde ich natürlich nicht schaffen. Aber so ab 2000 und dann je nachdem, wie viel es dann werden und wie dann die Woche genau ist, kommt man dann so irgendwo auf Platz 18, 19, 20, vielleicht auch sogar 12, 13 so rein. Und das ist natürlich von Media Control gemessen. Das heißt, du musst natürlich über Kanäle verkaufen, die auch von Media Control gemessen werden. Thalia zum Beispiel ist es nicht, habe ich gelernt. Amazon ist es aber. Amazon hat auch so eigene Charts, so Kategorien bei Amazon. Das ist jetzt irgendwie nicht für mich spannend. Da bin ich tatsächlich jetzt schon irgendwie Bestseller, aber das ist halt nicht das prestigereiche Ding. Und ja,
also, ich habe dich in einer Kategorie, das war Lebenshilfe. Ich war nicht ganz sicher, ob das die
richtige... Ich glaube, es sind sogar 3 Kategorien schon, wo wir dann, da ist die Schwelle aber viel niedriger und Amazon interne Arbeit bei 3 oder 4 Kategorien auch so, irgendwie Startups und so. Aber das sind Amazon-Kategorien. Da habe ich jetzt, mein Ziel ist wie Spiegel und Media Control. Und weil ich das als so, da kriegt man den Aufkleber drauf, das finde ich cool. Ne?
Ja.
Und ja, was muss man tun? Man muss es sozusagen seine PR, seine Aktivitäten auf diesen Zeitraum irgendwie konzentrieren. Ich glaube, es gibt ansonsten nur eine Chance, dass du noch zu Markus Lanz eingeladen wirst, weil egal, in welcher Woche du da eingeladen wirst, wenn du da einen vernünftigen Auftritt hast, pusht er dich in die Charts, weil das ist so die Präsenzplattform, wo man nochmal ein Buch in die Charts kriegt. Ansonsten ist es nur die Summe der kleinen Auftritte und bei ihm ist es dann halt, reicht ein Auftritt.
Oder in guten Podcast eingeladen werden.
Aber da brauchst du schon wirklich, da musst du schon richtig, ich weiß nicht, wie gut deine Hörer jetzt kommentieren, da müsste wirklich schon wahrscheinlich jetzt jeder zweite kaufen. Also.
Ja, die sind vermutlich zu dicht am Thema dran. Da braucht man, glaube ich, eher reichweitenstarke Sachen. Wie läuft das? Hast du dann nochmal eine eigene PR-Unterstützung durch einen Verlag, die dich dann irgendwie bei den Talkshows irgendwie versuchen zu platzieren?
Ein bisschen, ein bisschen gibt's das schon. Also der Verlag hilft da schon und es gibt da so ein paar wirklich Pressetermine, die ich dazu mache. Aber ja, am Ende ist Land das einzige Ding, was wirklich den komplett alleinstehend für sich am Zeiger dreht. Und das kann man halt, das ist, im Moment ist der Politik angesagt und ich kenne ja die Redaktion da auch, wird trotzdem schwierig, weil die einfach andere Themen haben. Mal gucken. Ansonsten gibt es natürlich tausende von Hacks, die man machen kann. Selber habe ich mir angeguckt, so könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich gebe das Buch auch als digitales Buch raus und dann auch als Kindle-Version. Und dann, was man dann machen könnte, ist, man könnte die Kindle-Version stark rabattieren, haben wir uns angeguckt. Mhm. Aktuell kostet das Buch normal so 22 Euro. Und dann sagst du, die Kindle-Version kostet nur 99 Cent.
Gibt es da keine Buchpreisbindung zwischen Kindle?
Kindle nicht, ne?
Ja, okay.
Also das heißt, du kannst das so rausnehmen und dann ist das irgendwie, für mich ja egal, ne? Verkaufen kommen halt ein paar Leute Kindle irgendwie für 99 Cent. Ja. Der Vorteil ist nur, dann kommst du damit bei so einer krassen Rabattierung auf diese Amazon-Schnäppchenliste.
Ja.
Und dann gibt's einfach Schnäppchenjäger, die sagen, ach, whatever, 99 Cent, nehme ich jetzt mal mit.
Mhm.
Und dann machst du halt so viel Verkäufe, dass man damit dann auf einmal da richtig, dann das wird da voll gezählt. Ne? Das wird da voll, auch bei Media Control voll gezählt. Und so hätte man das machen können, aber da habe ich mich dann dagegen entschieden und dachte mir, ich erzähl's lieber und finde das interessant, so über Hacks nachzudenken. Aber das ist nicht unser Hack, sondern ich wollte auch das Game kennenlernen. Ne? Und am Ende hängt natürlich ganz viel am Buchhandel. Die Frage, da habe ich ja auch gar keinen Zugriff. Das macht der Verlag. Die verkaufen an die Buchhändler und deren Ziel ist halt auch, den Buchhändler das zu verkaufen. Und dann haben die ihren Ziel schon erreicht und dann müssen die Buchhändler sehen, dass sie das gut platzieren und dass sie das nicht irgendwie alles wieder wegschmeißen am Ende. Und dann, dass natürlich die Läden offen sind und Corona und so. Also da hoffe ich mal, dass es geht. Aber ich habe da, wie gesagt, das auch nicht so genau verstanden, wie früh oder wie entscheidend das ist, dass der Verlag einfach in dem jeweiligen Saisonprogramm den Händlern was anbieten kann. Das ist halt das Cover, der Klappentext, alles war schon fertig, bevor überhaupt das Buch geschrieben war, weil schon Anfang des Jahres quasi die Außendienstler des Verlages bei den Buchhändlern waren und das vorgestellt haben.
Macht man das Timing dann noch extra so ähnlich wie bei früher die Kinostarts, dass man dann rausgeht, okay, in den Wochen haben wir wahrscheinlich nicht so die ganz harte Konkurrenz, da können wir...
Das gucken sich schon an, ja, das wird, ursprünglich war es natürlich unser Ziel, das Buch aufs Festival zu timen, also OMR-Festival, weil da hätte man natürlich da wahrscheinlich irgendwie Aufmerksamkeit und Verkäufe und so hinbekommen, aber dadurch, dass wir jetzt ja keins haben, seit 2 Jahren nicht, haben wir, okay, jetzt machen wir das mal, bevor das irgendwie jetzt wieder ein Jahr dauert oder noch ein halbes oder so. Und dann war halt irgendwie jetzt Herbst so... Lass uns jetzt rausgehen, das ist jetzt fertig, es wird auch nicht besser. Der Wettbewerb wird zu Weihnachten natürlich vielleicht noch schärfer. Das haben die sich angeguckt. So, aber am Ende tue ich jetzt alles, was ich kann und push das und mach's wahrscheinlich nur einmal und hab halt so auf meiner Lebensbucketlist, das hätte ich nie gedacht, aber es wäre natürlich Wahnsinn, wenn das jetzt wirklich klappen würde, da mal so ein das, was man so Bestler nennt, zu schaffen. Ne?
Aber für mich sieht das schon irgendwie so ganz klar danach aus, dass du ganz konsequent die 2 Themen, also so eine Art Personality Branding machst du ja irgendwie schon, ob du willst oder nicht, auf eine uneitle Art. Und auf der anderen Seite, dass du ständig Content produzierst, egal ob Festival ist oder nicht, mit State of the German Internet, mit deinem, alles, was hier auch in der Redaktion stattfindet, mit deinem Podcast, mit jede Menge Side-Hustle-Projekte, die du hast, aber dass du bist dann eine riesen Content-Maschine selbst und hast auch mittlerweile einen sehr beachtlichen Apparat um dich herum aufgebaut, der auch wirklich selbst guten Content regelmäßig produziert, oder?
Klar,
also
ich meine, aber Playbook. Das ist natürlich die Welt, in der wir leben. Ne? Und auch die Idee von mir immer gewesen, zu sagen, wir bauen eine Medienfirma. Und was macht eine Medienfirma? Natürlich Content. Also insofern, das ist, bin ich jetzt natürlich vorne mit dabei bei unserem Team. Aber ich wollte immer so ein Medienunternehmen bauen. Das sind wir natürlich Digitalunternehmen, aber auch Medienunternehmen. Und deswegen, also das Festival ist dann immer schon auch so der Ausfluss, einmal der Jahreshöhepunkt gewesen, wo auch dann Content in live, in echt stattfand. Soll jetzt ja auch bald wieder. Aber wir machen das ganze Jahr Dinge und haben ja auch Produkte und insofern ist das jetzt einfach, da ist es schon auch fast konsequent, mal so ein Buch zu machen. Aber am Ende ist das, war es trotzdem für viele jetzt überraschend, was wir da jetzt mit dem Buch. Und es war auch wirklich viel Arbeit. Also ich hatte das jetzt Anfang des Jahres hatte ich ja viele Projekte, dann habe ich ja unseren werktäglichen Börsenpodcast täglich selber gemacht. Wir hatten das Impfzentrum, was wir hier betreut haben.
Und ohne Aktien wird schwer, ne?
Genau, ohne Aktien wird schwer. Mittlerweile haben wir ja auch ein Team, das da jetzt viel präsenter ist. Und ja, Impfzentrum mit 1000 Freelancern, du hast ja da selber gearbeitet, insofern hast du ja erlebt. Und dann halt noch das normale Business und dann noch dieses Buch, das eigentlich war das Wahnsinn. Ne? Aber jetzt hatte ich es zugesagt und es macht mir dann auch Spaß und dann habe ich mir da durchgebissen und jetzt machen wir das mal ein paar Wochen und hoffen, dass es auch den Leuten gefällt und auch ein paar Leute davon mithören. Ja.
Weißt du was, weil du es gerade angesprochen hast, was mir beim Impfzentrum, um das kurz zu erklären, ich habe als Ersatzaushilfe, ich glaube irgendwie jetzt 12 7-Stunden-Schichten ist so in den Wochenenden, in der harten Lockdown-Zeit sehr, sehr gerne gemacht. Und was mir nochmal positiv aufgefallen ist, was die OMR-Welt für eine starke Community hat. Ne? Also obwohl das ja wirklich ein ganz anderes Geschäft ist, Festival mit Marketing-Marketing Leuten zu machen versus die Hamburger Bevölkerung irgendwie zu unterstützen beim Impfen, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber dieser Spirit, dieser OMR-Spirit, den konntest du auch in der Abmeldung vom Cluster C3
ja, das freut mich,
spüren. Das ist, glaube ich, auch spricht auch sehr stark für das Team, was ihr hier aufgebaut habt, dass die das auch wirklich so in die Breite tragen können. Weil im Impfzentrum, ich weiß nicht, wie viele wir da waren, aber in meiner Staffbase-Liste war eine erwachsene dreistellige Anzahl an Namen.
Ja, wir hatten mal eine Abrechnung einen Monat irgendwie mit 1100 Leuten insgesamt. Also mit OMR-Kernteam und Impfzentrum waren dann, also da hatte ich dann für einen Monat mal eine Firma mit über 1000 Leuten. Mhm. Das war schon so okay.
Da guck mal, ich war einer davon.
Genau.
Ja, sehr cool. Lass uns gleich da weitermachen bei deinen Projekten. Wir haben neulich, als wir uns in einer anderen Gelegenheit irgendwie ein bisschen länger gesehen haben, so ein bisschen gesprochen, wie wir so durch die Corona-Zeit gekommen sind. Und ich habe die These aufgestellt, dass du am Ende, gut, keiner wird Corona dankbar sein, aber wenn du eins unternehmerisch richtig gut aus Corona mitnehmen wirst, wird das OMR Reviews sein. Von denen ich gesagt hätte, hättest du niemals so wild gemacht, wenn es das Festival gegeben hat. Und glaubst du, richtig oder falsch?
Ja, also ich meine, das ganz falsch ist natürlich nicht. Du hast ja schon gesehen, das geht gut voran. So, ne? Wir werden da dieses Jahr irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen Umsatz, also hoffentlich dann auch ARR schaffen.
Ich muss sagen, das ist Annual Recurring, also das ist wiederkehrendes.
Wiederkehrender Umsatz, genau. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Umsatz, wenn man sieht, wie diese Software-Bewertungsplattform funktioniert, dann ist ja so, Menschen, die für Firmen Software einkaufen oder sich für Software interessieren, als Firmenabteilungsleiter einfach sagen, hey, ich brauche hier ein neues Tool, die können sich halt durchlesen, was andere echte Anwender von der jeweiligen Software halten und was sie da gut und schlecht dran finden, ganz einfach und ganz schnell, können die gucken. Und dieses Umfeld, wo man sich als Marktplatz quasi über Software austauscht, von Zoom bis irgendwie Personio, aber auch Salesforce, aber auch Shopify, Pipedrive und so weiter, das können wir natürlich monetarisieren. Da bekommen wir dann, gibt es kostenpflichtige Profile für die Firmen, wo dann noch ein paar mehr Features dabei sind, sich da zu präsentieren. Das bringt den Firmen schon, glaube ich, eine ganze Menge, sehen wir so. Und das ist Umsatz, der natürlich sehr wertvoll ist, anders als jetzt ein reiner Live-Event-Festival-Umsatz. Der ist auch cool, ist auch Geld, das ist das gleiche Geld ja sogar, aber es ist halt weniger margenstark, es ist weniger digital, es ist viel riskanter Umsatz, wie wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben. Also ganz einfach gesagt, wenn man es gerade guckt auf Firmen im Startup-Bereich in Europa, die solche Modelle haben, dann haben sie auf einmal ja Umsatzmultiplikatoren, zumindest aktuell, aus der Sicht von Profi-Investoren, 20, 30, 40, so noch mehr, wo man sich denkt, okay, wenn das wirklich klappen sollte, vielleicht im nächsten Jahr 4-5 Millionen Umsatz zu machen, und dann kommt einer und sagt, okay, das ist ja das 20-fache wert. Mhm. Ja, dann wäre das alleine 100 Millionen wert. Das mag ich kaum zu träumen. Ja. Und da ist ganz, ganz viel Arbeit dazwischen. Aber es ist zumindest mir natürlich auch transparent, dass so ist, ja.
Ja, also das der bescheidene Herr Westermeier, das macht dich so sympathisch, auch das macht dich sympathisch, weil man könnte ja auch sagen, damit hast du den deutschsprachigen Category Killer der etablierten, eher angelsächsisch geprägten Capterras, G2s, Gartners dieser Welt aufgebaut, sicherlich mit einer anderen Positionierung. Ich finde es halt deshalb bemerkenswert, weil es nicht einfach ein digitaler Abklatsch einer Live-Konferenz ist, wo du dann auch digitale Sponsoren sammeln kannst, sondern es ist im Grunde eine hochrelevante Kaufentscheidungshilfe für komplexe Produkte, wie zum Beispiel Software von Einsteiger bis Enterprise-Level, was natürlich super gut monetarisiert, weil es umgekehrt auf der Nachfrageseite, also diejenigen, die Software verkaufen müssen, natürlich wenig Plattformen gibt, wo Nachfrage und Angebot sich treffen. Mhm. So. Und du hast das mit deinem Team, so wie ich verstanden habe, ja anders als die anderen ohne Venture oder Private Equity Kapital aufgebaut, sondern organisch aus sich selbst heraus.
Absolut, absolut. Und ja, es ist genau wie du sagst. Wir haben alle als Team entschieden, wir machen keine virtuelle Konferenz. OMR ist ein Live-Event, das ist so nicht duplizierbar im Netz aktuell. Mit denen haben wir uns auch alles angeguckt. Das ist das, was da so an Spirit in den Hallen ist, das kann man so in Summe nicht ins Netz heben. Das kann man nur als in Einzelteilen dann partiell digitalisieren, und dann kann man eine Keynote, kann dann in einen Podcast quasi verwandelt werden im Netz, oder dann kann irgendwie eine Masterclass, kann zu einer digitalen Masterclass werden. Aber eine Messe ist eigentlich, in unserem Fall, wo man sich über Software informiert, ist eigentlich das. Und das ist halt 24/7 da, jederzeit. Und so haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen. Und Ja, ich hoffe, dass es am Ende richtig sein wird. Das ist ein langer Weg. Das ist nicht der Weg, der jetzt am meisten Cash kurzfristig generiert, sondern das ist der, der halt sehr stark auf Equity guckt. Ne?
Ja, aber Recurring Revenue, du bist nicht abhängig von Events, von einem gewissen Hype-Cycle, sondern ja. Das ist ja schwer, wenn es einmal da ist, ist ja schwer wieder kaputt zu machen. Ne?
Genau, das hoffe ich auch, dass es wirklich jetzt auch für mich auch eine Sache ist. Ehrlicherweise ein Aspekt noch, du hast jetzt ja gerade auch mit dem Personal Brand und so. Mhm. Dinge, die ich jetzt alle so mache, ja, nie angestrebt habe und die mir auch Sorge machen, wenn zu viel von mir abhängt. Bei dem Thema, bei Reviews, wenn wir das gut machen, ist das von, bin ich da am Ende nicht so wichtig. Also das macht ein Team, das ist die Plattform, das machen dann am Ende echte Nutzer da draußen, die ihre Meinung schreiben. Und dann geht's halt nicht mehr darum, dass da jetzt irgendwie ein Westermeier irgendwo auf der Bühne steht oder so.
Ja, verstehe ich. Aber trotzdem großen Respekt vor der unternehmerischen Leistung. Ich meine, viele von uns sind ja irgendwie so ein bisschen aus der unternehmerischen Komfortzone in den letzten 18 Monaten rausgekommen.
Aber gut, das kann ich jetzt, ich meine, dich hat's ja nun auch in deinen verschiedenen Aktivitäten sehr gut erwischt, ne? Also hast du ja auch gute Opportunitäten ergriffen, ne?
Du meinst das mit den E-Commerce-Sachen, ja.
Absolut, ja, absolut.
Da können wir mal bei einer anderen Gelegenheit drüber sprechen.
Also ich weiß nicht, ob das deinen Hörern so transparent ist, aber hast ja wirklich auch super Chancen gesehen und ergriffen und ich glaube, dass jede Wette, das wird sich für dich sehr gut auszahlen, vielleicht schon kurzfristiger als für mich.
Wer weiß. Wichtig ist erstmal, dass egal wenn Werte geschaffen werden, dass sie nicht irgendwie kurzfristig irgendwie da sind, sondern dass sie gekommen sind, um zu bleiben.
Ja, das stimmt.
Keine Hasardeure. So, jetzt propos Content, die State of Internet, State of German Internet, ne? Das ist ja im Grunde, du bist ja deutsche männliche Mary Meeker.
Das war was.
Ich weiß nicht, ob Leute überhaupt noch Mary Meeker kennen von jetzt kleiner Perkins, die glaube seit 1998 State of the Internet gemacht hat und du hast das ja runtergebrochen und
auch ein bisschen geklaut, ne? Also die Idee, ne, sowas zu machen, ja, das ist ja wirklich erfolgreich, als Franchise sich selber etabliert, dass die einmal im Jahr erzählt, was im Netz passiert. Sehr zahlenlastig.
Ja.
Und das fand ich gut.
Ja, du machst es ja durchaus mit Zahlen, insbesondere über Börsenbewertungen und du machst aber vor allen Dingen auch den Kontext und eine qualitative Bewertung, bringst aber auch da, und das ist auch eine Brücke zum Buch, durchaus auch sehr plastische Beispiele rein, was du damit meinst. Also du bleibst jetzt wenig im Abstrakten und es ist auch weniger Investmentbanker-Speech drin. So. Sagen wir mal, du hast es ja im Sommer rausgebracht. Wir können das in den Kommentaren verlinken für alle, für die wenigen, die es noch nicht gesehen haben.
Genau.
Aber in der Vorbereitung, was war so deine größte Überraschung? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Und wie wichtig, da würde ich gerne extra drauf zu sprechen kommen, wie wichtig siehst du die Direct-to-Consumer-Entwicklung, die ja im Grunde jetzt fast alle Marken irgendwie betrifft?
Also das Direct-to-Consumer-Thema hat sich fast von alleine aufgestellt, weil das wahrscheinlich die Frage war, die ich im letzten Jahr am häufigsten gehört habe, wie gehe ich damit um, wie werde ich auch Direct-to-Consumer, was muss ich darüber wissen? Und entsprechend haben wir uns dieses Themas angenommen. Ansonsten, was ich jetzt als Medientyp spannend fand, war nochmal, dass wir auch, gibt's auch noch ein Kapitel quasi dazu, wie jetzt immer mehr einfach Produktproduzenten, klassische auch Handelsfirmen, Wettanbieter, was immer, sich Medienfirmen kaufen, um sozusagen darüber Marketing oder Content herzustellen. Also da gibt's Beispiele in den USA zum Beispiel, Softwarefirma, die sich dann ein Business-Newsletter-Unternehmen kauft, nur um halt permanent mit der Zielgruppe darüber, also statt das Advertising zu bezahlen, in diesem Business-Newsletter kaufen sie halt die gesamte Medienfirma und sagen, das ist jetzt unser Ding und alle die Leser, alle die Reichweite, die haben, gehören jetzt uns damit logischerweise. Und das ist halt schon so ein Move, das sieht man an verschiedenen Stellen, auch in Deutschland hier bei Thomann, die ja für vieles bekannt sind, im Bereich Review-Generierung. Auch die kaufen sich halt immer mehr Assets, Kopfhörer.de und solche Sachen haben die sich eingekauft, um halt in-house so ein bisschen das Red Bull-Modell, einfach Content zu haben, statt Marketing zu bezahlen. Und da zu zeigen, was gibt's da, wer kauft da, wie agiert wir, das fand ich jetzt cool und das ist natürlich ein spannendes Feld. So für jetzt jemand meinem Hintergrund. Sonst gibt es ein paar Buzzwords, die man einfach machen muss, weil sie sich auch mega aufdrängen. Das Metaverse, reden gerade alle drüber. Da mal ein bisschen Licht reinzubringen und zu zeigen, was ist das eigentlich, wie wird das genutzt, was passiert da. Das haben wir gemacht, finde ich sehr. Auch gibt es geile Cases. Also mein Lieblingscase in aller Kürze. Burger King kauft sich ein als Trikotsponsor eines englischen Viertligisten im Fußball. Echte Mannschaft, Viertliga-Trikot, obwohl die kaum Zuschauer haben. Frage ist, warum machen die das? Die machen das eigentlich, um dann in der FIFA-Welt, also von diesem Game, mhm, FIFA, gesehen zu werden und dann ihre Leute aufzurufen, ihre Fans, ihre Kunden aufzurufen.
Dieses Team.
Ja. Dieses Team, mit diesem Team zu spielen in FIFA, ja, dass er dann auch logischerweise das Trikot trägt, was er auch in der echten Welt trägt, also Burger King drauf hat. Ja. Und dann spielen da so viele und so engagiert, weil das halt Burger King incentiviert, dass auf einmal dieses Stevenage FC, so eine Pissmannschaft, auf einmal in der ersten Liga spielt, mit Burger King drauf und dann in dem Spiel, dann haben dann alle irgendwie Messi und Ronaldo gekauft und dann haben die dieses Trikot an, Wahnsinnskontakte und der Weg über die Offline-Welt auf das Trikot, um das dann im Spiel zu haben, sowas finde ich halt abgefallen, das macht mir Spaß.
Richtig, vor allem die Reichweite von FIFA global, die ist nicht nur höher als die von einem Viertligisten, die kann ja auch aufkumuliert höher sein als die von einem Erstligisten.
Absolut, 100 Pro. Ja. Und das haben wir gut gemacht und natürlich, das hat uns alles mit Social Media begleitet und gepusht und da kommt dann nochmal die extra Reichweite.
Sieht er das Playbook von Red Bull aus den 90ern, sich einen Viertligisten zu kaufen in Österreich und in Ostdeutschland.
Ist ziemlich teurer. Also es ist, das ist
aber damals war die FIFA-Reichweite noch nicht so gut.
Genau. Also es ist irgendwie so Red Bull in mehrere Shortcuts. Ja?
Ja, richtig cool. Ja, also das war das Metaverse. Was gab's noch?
Es gibt immer das, wir gucken, wo ist gerade einfach Aufmerksamkeit underpriced, wo kriegt man Kontakte günstiger her. Mhm. Das war ja vor 1-2 Jahren bei Amazon so, dass man dafür das gleiche Keyword einkaufen konnte wie bei Google, nur halt für viel weniger. Mhm. Jetzt aktuell würde man sagen, nicht auf Keyword-Ebene, sondern eher auf Zielgruppen-Ebene ist das bei Pinterest so. Du kriegst fast dieselbe Zielgruppe zum Bruchteil des Preises eingekauft wie bei Facebook und du hast sogar noch den Bonus obendrauf, dass bei Pinterest der Traffic sehr conversion stark ist. Mhm. Also das ist so einmal so, wo wir so ein bisschen zeigen, sehr, sehr praktisch, wo eigentlich immer so mit dem Anspruch, wenn du dir das Zeug anguckst bei uns oder eigentlich halt hier den Vortrag immer auf der Bühne, sage ich immer, hey, ihr habt jetzt hier für ein OMR-Ticket bezahlt. Jetzt ist es schon eigentlich abbezahlt, wenn ihr einfach das, was ich jetzt hier, wo man wirklich Geld sparen kann, wo man günstig einkaufen kann, wenn man das anwendet. Also das haben wir wieder gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, Metaverse. Wir nennen das Embedded Content mit den Mediafirmen, dann.
Wenn du überlegst, lass uns doch direkt nochmal auf dieses besonders starke Kapitel Direct-to-Consumer drauf kommen, weil das finde ich gerade Digitalisierung und Börse, aber gerade aus einem Marketing und hier aus einem Marketing-Transformationshintergrund, über den wir hier meistens sprechen, finde ich, dass jetzt Mehrheitsmeinung ist, dass Direct-to-Consumer eigentlich, nicht nur eigentlich, in der digitalen Welt spätestens das überlegene Geschäftsmodell ist.
Ja.
Sag mir nochmal, gibt es da noch Zweifel daran, dass Direct-to-Consumer wirklich die ganz starke neue Macht oder gar nicht mehr so neue Macht wird?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, also rein nüchterne Zahlen, wenn man sich anguckt, jetzt da ist das Paradebeispiel ist ja immer Nike. Die haben das ja 2017, 2018 ausgerufen, so als Strategie. Und seitdem hat sich der Börsenkurs von denen, glaube ich, verdreifacht. Ne? Mhm. Also einfach, weil die das dann auch runter exekutiert haben. Mhm. Und da alle Spielregeln, so kann man gleich drüber sprechen, welche das sind, angewendet haben. Mhm. Das sieht man aber auch irgendwie an verschiedenen anderen Stellen. Es ist halt nur gar nicht so einfach, natürlich für etablierte klassische Marken mit irgendwie Händlernetzwerk, Partnernetzwerk zu sagen, wir gehen jetzt direct to consumer. Das hat ja auch Nike wirklich bitterhart gemacht. Da musst du auch wirklich dann die Härte scheinbar haben, zu sagen, klar, du bist ein toller Händler, du bist mit unseren Schuhen groß geworden, wir sind mit dir groß geworden, du verkaufst seit 40 Jahren Nike-Schuhe, sorry, ab morgen gibt's keine mehr, in deinem Laden, die verkaufen dir keine Nike-Schuhe mehr, lieber Händler, so, das musst du erstmal bringen, ja, und dich da aktiv von Händlern verabschieden oder die Mengen reduzieren für Händler, das machen die, um natürlich dann die Interessenten und die Käufer in ihre eigenen Assets reinzuziehen, also Properties wie jetzt Läden, wie App, wie Webshop und so, die natürlich dann besucht werden, wenn du die Ware bei den Händlern nicht mehr findest. Ne?
Aber es passiert ja jetzt massenhaft vom Seifenhersteller bis zum Automobilkonzern. Es gibt noch ein paar Sachen, die brauchen halt ein bisschen länger, irgendwie Pharma, Luxus etc. So, aber was sind die Zutaten, die diese Unternehmen brauchen?
Das Erste, was glaube ich, du brauchst diese permanenten Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe, am besten mit deiner Community. Und klar, da gibt es jetzt natürlich Marken, die sozusagen in Communities aufgewachsen sind in den letzten Jahren. Gymshark ist ein super Beispiel. Das hat sich ja natürlicherweise ergeben, dass das so eine Klamottenmarke ist mit eingebauter Community. Oder auch Canyon, Fahrradhersteller, super, immer schon D2C aus der Radfahrszene herauskommt. Aber wenn du jetzt schon sozusagen mal 30 Jahre was anderes machst, dann jetzt rückwirkende Community aufzubauen. Das ist halt das, was schwierig ist, aber das muss man machen. Das läuft dann natürlich über Live-Events, über auch wirklich Key Persons, die man sozusagen in der Szene drin hat, die zu einem gehören, die man rein verpflanzt, seien es sozusagen so Mikro-Influencer, aber mit denen man ganz eng arbeitet, ist natürlich auch die Frage Content. Wie spiele ich diese Community jeden Tag mit Content über die verschiedenen Social-Media-Accounts, aber halt auch über andere Assets, da kommt dann das Content-Thema wieder rein.
Community ist ja auch nicht das gleiche wie Reichweite, ne? So die alte Welt der Reichweite ist heute eine richtige Community, die sich mit einer Marke verbindet und Fans dieser
Aber da würde ich auch immer sagen, die Community muss jetzt auch gar nicht so riesig sein, die muss halt nur als Nukleus überhaupt erstmal da sein. Das heißt, wenn du irgendwo einen Laden aufmachst, dass dann schon mal mindestens 500 Leute da sind oder auch nur 300, müssen ja nicht 30.000 sein, aber dass es halt irgendwie so Multiplikatoren gibt und das ist irgendwie entscheidend, in diesen Zielgruppen irgendwie drin zu sein, dass du da Talk of the Zielgruppe bist. Am Ende sind wir ja sogar mit OMR so ein bisschen so entstanden, durch Zufall. Ja. Wir haben es immer so gemacht für uns, wir waren selber Teil der Community, haben das dann gemacht für dich und mich, so die wir schon seit Jahren da sind, und auf einmal merkt man, dass dann aus dieser Community, dass dann Wert da ist. Und das haben wir, glaube ich, viele gesehen. Und da arbeitet daran, das auch aufzubauen. Also daneben gibt es natürlich, oder was jetzt auch noch vielleicht zugehört, ist wirklich diese Responsiveness online. Also Leute, die das gerade erfolgreich machen, da gucke ich mir an, wie intensiv die bei Instagram oder so interagieren mit den Leuten, die dann da Fragen stellen, also den Kern-Community-Leuten. Also dann sind dann auch Gründer, die dann 200-300 Instagram-Messages am Tag persönlich beantworten in der jeweiligen Phase der Firma, um halt da zu sein, um diese Community auch ernst zu nehmen. Ja, klar. Und das ist bei vielen natürlich größeren Firmen noch nicht so präsent und auch so, wird vielleicht so noch nicht gemacht. Ansonsten, klar, Läden spielen eine Rolle. Ne? Also ich glaube auch da, wirklich Läden, da gibt es ein Comeback nach Corona.
Also die eigenen Properties, so nennt es im State. Ne?
Also siehst du ja bei Nike. Ne? Nike hat ja diese großen Flagship-Läden, dann haben sie viele auch so kleine Neighborhood-Stores gemacht. Das jetzt geht der Warby Parker, die Brillenfirma, an die Börse. Wenn man sich anguckt, wie die das geschafft haben, so einen Brillenbereich zu disruptieren, alles über Läden. Wirklich Läden. Das ist ein Thema, auch natürlich nicht in jeder Stadt, ist ja nicht die allgemeine Rettung für Innenstädte, aber es ist sicherlich ein Thema. Direct-to-Consumer-Brands werden Läden öffnen, immer noch mehr als bisher, bin ich mir ganz sicher. Können sich einige Einkaufszentren dann zumindest darauf freuen. Das klassische Playbook ist natürlich auch Sachen verknappen, darüber sozusagen zu einem Austausch mit der Marke zwingen, Leute oft dann die Properties zwingen, wo das dann verknappt nur noch da ist, also Sachen auch bewusst aus von Händlern wegnehmen oder auch limitierte Editionen zu machen, Produktbesonderheiten zu schaffen, auch das ist dann eine Mischung aus Sogkraft erzeugen, Content erzeugen. Also da gibt's, am Ende haben wir, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Kapitel. Und das letzte Kapitel ist Tech. Also es gibt auch wirklich mittlerweile Firmen, die dezidiert Tech bauen für Direct-to-Consumer-Firmen, solche, die es werden wollen. Von Content-Tools, Contentful oder sowas, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Firma im B2B-Bereich aus Berlin, lebt tatsächlich von sowas, aber auch Shopify sicherlich, viele andere. Und das haben wir alles mal zusammengetragen.
Ja, du hast auch die Produktwelt dieser Unternehmen nochmal nach vorne gestellt, also dass die Produktgenese dieser Unternehmen auch eine ganz besondere Stärke hat, über die sie dann ihre eigenen Reviews kriegen, die Produkte, die sie weiterentwickeln zusammen mit der Community. Früher war ja so die Produktwelt oft so ein bisschen entkoppelt von der Marketingwelt. Ne? Das Produkt war so eine gegebene Größe, die ist vielleicht im Handel vorgestellt worden und dann ist Kampagne gemacht worden. Produkte werden jetzt ganz anders entwickelt, ganz anders gepflegt und
leben auch ganz anders. Klar. Also es gibt auch viel mehr. Es gibt dann auch unsere Freunde von IPC. Auf einmal kommt da eine Black Edition. Wenn man sich fragt, wer braucht jetzt irgendwie von einem Haarshampoo eine Black Edition? Aber die werden sich schon
mal gedacht.
Genau. Also und solche Sachen zu machen, da immer was anzubieten, Story auch anzubieten, aber halt auch einzubeziehen, genau wie du sagst. Ich glaube, das erfordert halt sicherlich zum Teil andere Prozesse in Firmen, die da jetzt nicht so gestartet sind. Aber es wird natürlich auch gut belohnt, weil du sparst dir die ganze Händlermarge. Du hast selber die Kontakte zur Zielgruppe, du ownst deine Kunden selber. Also, aber der Weg, wie wir jetzt bei Nike sehen, die haben das vor 4 Jahren angefangen und die sind auch noch nicht fertig.
Ja, aber was ja auch, ich weiß nicht, ob es der Treiber ist oder einfach nur ein Ergebnis, du vermeidest ja auch ein bisschen diese Falle, die du hast, wenn du von der GAFA-Economy abhängig bist. Ne? Wenn du dir jedes Mal Reichweite ersteigern musst, immer wieder Neukundengewinnung machen musst oder weitere Zwischenhändler wie Plattformen irgendwie brauchst, weil du halt kein echtes
Direct-to-Consumer
bist. Content, Community, ein wettbewerbsfähiges Produkt, ist ja dann ganz zentral.
Absolut. Also ich meine, du bist ja auch der Erste, denn du sagst es ja auch selber häufig, dass generell dieses Modell, du produzierst ein Produkt, schickst deinen Handel und knallst deine Fernsehwerbung drauf, dass das deswegen ja auch schwieriger wird in Zukunft, nicht wegen des Handels, sondern wegen der Fernsehwerbung. Ja. Also weil du kannst das Produkt dann einfach nicht mehr differenzieren, weil die Fernsehwerbung einfach nicht mehr so viele Leute erreicht. Mhm. Und das heißt, es gibt verschiedene Gründe jetzt in der Tat, D2C drüber nachzudenken. A, wegen der besseren Margen, aber auch einfach wegen der ja fast Notwendigkeit, wenn dein klassischer Marketingkanal, wenn es nun Fernsehen ist, wegbricht oder schrumpft und andere Kanäle immer teurer werden, dann macht das natürlich schon
ja. Doppelt so. Also man könnte sagen, das ist auf beiden Seiten. Auf der einen Seite die Reichweite, die entweder versteigert wird oder sich auf der analogen Welt so langsam in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Und auf der Distributionsseite die Listungsregeln der Vergangenheit sehr wahrscheinlich sich eher wandeln und eher nach algorithmischen Regeln der Plattformökonomie sich orientieren.
Du siehst ja auch jetzt mittlerweile, wie viele Brands quasi statt Fernsehwerbung oder solchen Sachen jetzt machen, auf einmal mit Influencern arbeiten, Produkte auch rausbringen mit Influencern, ganz bewusst irgendwie Mega-Move von der Saftfirma, die jetzt da einen Tee macht, am Ende einen Frucht oder wie heißt das, Eistee mit Capital Bra. Das ist dann irgendwie, oder auch die, was ich jetzt höre, hier Joko Winterscheid mit seiner Schokolade und so. Es gibt so viele Co-Creations oder einfach große Influencer, die Produkte machen. Das werden wir, glaube ich, in verschiedensten Bereichen, auch im Lebensmittelhandel, noch mehr sehen.
Ja. Super spannend. Das meine Abschlussfrage. Welches Unternehmen jetzt so aus einer Marketing-Perspektive hat sich so für dich in den letzten, das hat dich so in den letzten 6 bis 12 Monaten am meisten überrascht? Was, sag mal, so ein oder von mir ist auch zwei Unternehmen, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht erwartet, aber die haben es wirklich richtig raus.
Also es gibt natürlich, wir haben ja gerade über Nike gesprochen, naheliegendes Beispiel. Es gibt da natürlich viele kleinere Firmen, die das gut machen. Seien es nun die Gewürze, wo dann Frank Thelen investiert hat und die das gut gemacht haben und sowas alles. Aber ich glaube, so Douglas finde ich nicht schlecht. Also die Drogerie Douglas, die haben das schon, glaube ich, echt gut hinbekommen. Ja, ein Modell, wo alle sagten, boah, was soll das denn werden mit den ganzen Ladenlokalen, aber nicht jetzt irgendwie so wie die D2C gedacht, sondern irgendwo am Ende der Welt, dann teilweise in den falschen Straßen 3 Stück so und auch mit einer etwas old-fashioned Brand und das war schon ja ein bisschen auf dem Downturn, so absteigenden Ast und ich finde, die haben die Marke geil wieder nach vorne gebracht, aufgeladen, energized, die haben online richtig an den Start gebracht mittlerweile, wenn man guckt, wie viel Umsatz die jetzt rübergezogen haben in den Online-Shop. Das auch noch in Corona-Zeiten natürlich irgendwie hat die nochmal extra beflügelt, was die auch für Kollaborationen machen, was die jetzt mit wem die da arbeiten, von den Kardashians runter, also wirklich den Top-Playern in deren Segment, die sie dann teilweise auch exklusiv gebunden haben. Also da muss man sagen, ich hatte die beiden Damen, die es ja im Wesentlichen da machen, die Vanessa und die Tina jetzt vor ein paar Monaten meinem Podcast. Das ist schon, finde ich jetzt in den letzten Monaten schon super. Ja, cool. Und auch als deutscher Case, bin mal gespannt, die werden ja demnächst wahrscheinlich wieder an die Börse kommen.
Ja.
Aber würde ich wetten, dass die da auch sehr viel Wert geschaffen haben.
Ja, oh, ganz bestimmt. Also ich glaube, das würde ich total zustimmen, das ist auf jeden Fall ein Erfolgs-Case. Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter sagen, wie wird sich das eigentlich darstellen, wenn wir auf dem deutschen Markt irgendwie auch eine Sephora hätten und die Luxushersteller nicht ihre Depotverträge hätten, die auf jeden Fall so ein bisschen Größe auch bevorzugt. Aber das ist total ketzerisch.
Natürlich, aber jeder muss ja mit denen oder hat ja die Chance, mit den Mitteln zu spielen. Und,
total.
Aber das, wer hat sich da jetzt.
Ja, finde ich gut. Ja.
Ich glaube, es hätte viel, viel schlechter ausgehen können für die. Und
ja, also wirklich eine schöne Erfolgsstory, wenngleich das sicherlich auch mit harten Entscheidungen, konsequenten Entscheidungen.
Hundertprozentig, die mir auch Leute, also viele Leute entlassen, Läden zugemacht.
Klar, und das ganze Geschrei, klar.
Ja.
Ja, super konsequent. Vielen Dank, Philipp. Das hat super Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug geflogen. hier, ich wünsche dir viel Erfolg für alle deine Projekte, also insbesondere für Reviews. Aufs Festival freue ich mich schon wie Bolle. Wann war das nochmal, das Festival?
Irgendwie Mai, 14. und 15. Mai im nächsten Jahr, also 2022, soll es wieder sein. So Gott will und so. Ja.
Ich drücke dir die Daumen. Digital unplugged. Riesenleseempfehlung, insbesondere auch an alle Zahnarzt.
Gattin.
Ich werde es meinen Eltern bringen, einfach mal durchlesen lassen und schicke die dann eine Bewertung.
Genau, bei Amazon gerne bewerten.
Ja, er soll erstmal kaufen, ne? Die meisten Leute sollen das ja kaufen. Und 3 Stück kann man bei uns gewinnen mit Signatur. Und ja, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass ich dich dann bald bei Markus Lanz sehe, dass du dann nochmal erklären kannst, was
so geht mit Internet.
Im digitalen Space wirklich so geht. Vielen Dank, mein lieber Philipp.
Danke dir, Erik.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.